Wir sind heute mit dem fünften Teil dieser Predigtreihe über Nebenrollen in der Apostelgeschichte dran. Also wir sprechen von Menschen, die kaum bekannt sind und trotzdem nicht bedeutungslos. Dieses Schema habe ich ja jedes Mal am Anfang gezeigt. Die Apostelgeschichte ist gewissermaßen ein Film mit einem Regisseur, das ist der Heilige Geist, zwei Hauptdarstellern, Petrus und Paulus, und einer ganzen Menge Nebendarsteller. Und die Nebenrolle, die uns heute beschäftigen soll, ist die von Tabitha. Tod einer Wohltäterin. Dieser Text, der steht in Apostelgeschichte 9 von Vers 36 an. Was es mit der Nähmaschine auf sich hat, das werden Sie gleich verstehen, wenn wir jetzt den Text miteinander lesen. Apostelgeschichte 9 von Vers 36 an. Überschrieben ist dieser Abschnitt: Petrus in Joppe, Auferweckung einer Toten. Sie können gerne mitlesen. In Joppe lebte eine Jüngerin Jesu namens Tabitha. Tabitha oder Dorkas, wie ihr Name auf Griechisch lautete, bedeutet Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Doch während Petrus in Lydda war, wurde sie krank und starb. Man wusch den Leichnam und barte ihn im Obergeschoss des Hauses auf, in dem sie gewohnt hatte. Als die Jünger von Joppe erfuhren, dass Petrus sich in dem nicht weit entfernten Lydda aufhielt, schickten sie zwei Männer zu ihm mit der Bitte, so schnell wie möglich zu ihnen zu kommen. Petrus ging unverzüglich mit. In Joppe angekommen, wurde er in das Zimmer im Obergeschoss geführt, in dem Tabitha aufgebahrt war. Viele Witwen waren dort versammelt und beweinten die Tote. Sie alle drängten sich jetzt um Petrus und zeigten ihm unter Tränen ihre Kleider und Mäntel. Das alles hat Dorkas gemacht, als sie noch unter uns war, sagten sie. Doch Petrus schickte sie alle aus dem Zimmer. Als er allein war, kniete er nieder und betete. Dann wandte er sich zu der Toten und sagte: Tabitha, steh auf. Tabitha öffnete die Augen, sah Petrus an und setzte sich auf. Und Petrus fasste sie bei der Hand und half ihr auf die Füße. Danach rief er die Witwen und die anderen Gläubigen herein, damit sie die wieder zum Leben erweckte Tabitha sehen konnten. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Stadt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Petrus blieb noch längere Zeit in Joppe. Er wohnte bei einem gewissen Simon, einem Gerber. Das wird dann wichtig für die Fortsetzung der Apostelgeschichte, die Fortsetzung des Films, die Sache mit Cornelius. Aber wir beschränken uns heute auf Tabitha. Tabitha heißt unsere Nebendarstellerin. Kennen Sie jemanden, der so heißt? Ich kenne jemanden, also vielleicht nicht ganz genauso, aber fast so. Tabea. Wir hatten mal in Tabea in unserer Gemeinde, die ist jetzt nicht mehr hier. Aber das ist der gleiche Name. Tabea ist einfach die lateinische Form, Tabitha die griechische. Oder genauer gesagt die hebräische, die aramäische. Diese Nebendarstellerin gehörte ja zum jüdischen Volk und deswegen hatte sie natürlich einen jüdischen, einen hebräischen Namen, Tabitha, ganz genau gesagt einen aramäischen Namen. Aber nun wohnte sie ja in einer Stadt und in einer Gegend, in der viele Nichtjuden sich niedergelassen hatten, in der Scharon-Ebene am Mittelmeer. Und deswegen hatte sie sich auch einen griechischen Namen zugelegt, den Namen Dorkas. Tabitha ist Dorkas. Es ist ein wunderschöner Name. Tabitha bedeutet Gazelle. Und Dorkas bedeutet genau dasselbe, Gazelle. Dorkas ist nichts anderes als die Übersetzung von Tabitha ins Griechische. Wahrscheinlich haben die Frauen, die Leute, die Tabitha kannten, sie je nachdem so oder so genannt. Die jüdischen Frauen haben sie Tabitha genannt und die griechisch sprechenden Frauen Dorkas. Wie gesagt, ein wunderschöner Name, Gazelle. Das lässt uns an Anmut und Zierlichkeit denken, an Eleganz und Leichtfüßigkeit und grazile Bewegungen. Allerdings kommt mir jedes Mal, wenn ich an Tabitha, die Gazelle, denke, etwas in den Sinn, was uns mal eine Bibelübersetzerin erzählt hat. Sie wissen ja, dass meine Frau einige Jahre im Auftrag einer Missionsgesellschaft in Ostafrika tätig gewesen ist. Sie hat dort die Sprache eines Nomadenstammes gelernt, die Sprache der Afar, und hat diesen Menschen Englisch beigebracht. Und gleichzeitig hat sich die Missionsgesellschaft darum bemüht, diesem Stamm die Bibel in ihrer eigenen Sprache zu geben, in der Afar-Sprache. Inzwischen ist das Neue Testament fertiggestellt, am Alten wird immer noch gearbeitet. Nun haben wir vor einiger Zeit einen Brief von einer uns befreundeten Missionarin bekommen, die übrigens eine Kollegin meiner Frau war, solange sie noch dort gearbeitet hat. Und in dem Brief schrieb sie Folgendes. Man war bei der Übersetzung der alttestamentlichen Sprichwörter angekommen, also des Buches der Sprüche. Die Missionarin hat schon mal alles, so gut sie konnte, ins Afar übersetzt, in Afar formuliert. Und dann hat sie ihren einheimischen Sprachhelfer geholt und es ihm alles vorgelesen, um zu sehen, ob er es verstand und wo allenfalls noch was zu verbessern wäre. Sie kamen zu Sprüche 5, Vers 19. Da steht, eine Frau ist anmutig wie eine Gazelle. Ihr Sprachhelfer fuhr hoch. Das kannst du unmöglich sagen, protestierte er. Eine Gazelle ist ein dummes Tier. Okay, aber wie würdest du denn das dann ausdrücken? Mit welchem Tier würdest du denn eine anmutige Frau vergleichen? Mit einer Kuh. Eine Kuh ist gescheit und hat einen anmutigen Gang. Und so steht jetzt also in der Afar-Bibel, eine Frau ist anmutig wie eine Kuh. Die Damenwelt, hoffe ich, verzeiht mir dieses kleine Beispiel. Immerhin hat der Sprachhelfer ja in bester Absicht und zum Wohl der Damenwelt protestiert. Übrigens steht in der Lutherbibel noch was anderes. In der Lutherbibel, auch in der 84er, der neuesten Version, heißt es, Tabitha heißt übersetzt Reh. Nicht Gazelle, nicht Kuh, sondern Reh. Zu Luthers Zeiten, da hatte man noch keine Tiergärten wie heutzutage, wo man die exotischsten Lebewesen bestaunen konnte. Und eine Safari nach Kenia oder Tansania in den Serengeti-Nationalpark, den haben die Reisebüros damals auch noch nicht angeboten. Und Luther wusste, dass seine lieben Deutschen, wie er sie nannte, im Leben noch nie eine Gazelle gesehen hatten, gar nicht wussten, was das für ein Tier ist. Und da hat er halt eines gewählt, das ihnen bekannt war und das sie auch mit Anmut verbunden haben, eben das Reh. Und unser Afar hat sich für die Kuh entschieden. Und was uns betrifft, würde ich vorschlagen, wir verlassen die Reh und das Kuh und wir kehren zur Gazelle zurück, zu Tabitha. Tabitha wohnte in Joppe. Kennen Sie Joppe? Sicher kennen Sie Joppe. Sie kennen es nur unter einem anderen Namen, unter dem Namen dieser Stadt, Tel Aviv, die zweitgrößte Stadt Israels, direkt am Mittelmeer gelegen. In Tel Aviv wurde 1948 der Staat Israel gegründet. Hier verlas David Ben-Gurion die Unabhängigkeitserklärung. Diese Zeremonie dauerte allerdings nur eine halbe Stunde, weil Israel unmittelbar darauf von den arabischen Staaten angegriffen wurde, im sogenannten Palästinenserkrieg. Aber Tel Aviv ist enorm schnell gewachsen. Der Ballungsraum Tel Aviv umschließt heute etwa 3 Millionen Menschen, noch mehr. Und eine von Tel Avivs Vorstädten heißt Jaffa. Und Jaffa ist nichts anderes als Joppe. Das P ist einfach zum F übergewechselt. Jaffa und Joppe, das ist dasselbe. Hier sehen Sie Jaffa oder Joppe von Tel Aviv aus, vom Zentrum der Stadt aus. Und hier sehen Sie Tel Aviv, das Zentrum von Jaffa aus. Sie sehen, das hängt alles zusammen, das ist heute ein großer Städteraum. Jaffa, Joppe, ein Vorort von Tel Aviv. Auf den Karten, den Landkarten Israels steht übrigens nicht einfach Tel Aviv, da steht immer Tel Aviv-Jaffa oder wie die Juden sagen, Jaffo. Also Jaffa Joppe ein Vorort von Tel Aviv. Früher war das umgekehrt. Da war nicht Jaffa der Vorort von Tel Aviv, sondern Tel Aviv sozusagen ein Vorort von Jaffa. Tel Aviv wurde erst 1909 gegründet in unmittelbarer Nähe von Jaffa und ist dann sehr schnell gewachsen. Aber Jaffa, das gab es schon viel länger. Das ist schon, da gibt es schon Ausgrabungen bis ins 4. Jahrtausend vor Christus. Da war das schon besiedelt und es hat immer eine immens wichtige Rolle in der Geschichte Israels gespielt. Und zwar einfach deshalb, weil es der einzige natürliche Hafen Israels an seiner Mittelmeerküste war. Als der König Salomo, ja, hier sehen Sie vielleicht nur, also dieser linke rote Punkt, hier, das ist Tel Aviv oder Jab oder Joppe oder Jaffa, also wo die Geschichte mit Tabitha sich abspielt. Sozusagen genau auf der halben Strecke der Mittelmeerküste von Israel. Der rechte rote Punkt, das ist Jerusalem. Als der König Salomo den Tempel von Jerusalem bauen ließ, in all seiner Pracht, da brauchte er unter anderem Zedernholz. Nun wächst in Israel keine Zeder, höchstens ganz oben im Libanon. Und er ließ dann sich Zedern aus dem Libanon bringen. Der Libanon gehörte dem König Hiram von Tyrus und Sidon. Er hat mit ihm einen Vertrag abgeschlossen. Jetzt muss ich mal sehen, habe ich den Text? Nein. Und er hat in dem Vertrag Folgendes gesagt. Folgendes mit dem König Hiram beschlossen, dass er ihm Zedernhölzer nach Jerusalem bringt. Und König Hiram schreibt dem König Salomo Folgendes. Wir werden im Libanongebirge so viel Holz fällen, wie du benötigst. Ich lasse die Stämme in Flößen an der Küste entlang bis nach Jaffo bringen. Da haben wir es wieder. Jaffo, Joppe, Jaffa. Ich lasse die Stämme in Flößen an der Küste entlang bis nach Jaffo bringen. Von dort können deine Leute sie nach Jerusalem weiter transportieren. Also Sie sehen, das kommt dann von ganz da oben. Das ist die gleiche Karte nochmal, eine moderne Karte. Da oben ist der Libanon. Hier ist der See Genezareth und hier ist der Hermon und dann der Libanon. Und da oben ist Tyrus und Sidon, das heutige der Staat Libanon. Und dann flößt man jetzt die Zedernhölzer hier runter bis, sehen Sie, Tel Aviv, Jaffa. So nennt sich diese Stadt heute. Und dann von hier aus über den Landweg nach Jerusalem. Das können Sie nachlesen in 2. Chroniker, Kapitel 2, Vers 15. Und genauso dann beim Wiederaufbau des Tempels hat man wieder von da oben die Stämme bis nach Jaffo gebracht über den Seeweg. Esra 3, Vers 7. Joppe war außerordentlich wichtig für Israel. Der römische Kaiser Konstantin der Große, der im 4. Jahrhundert nach Christus lebte, der erste Kaiser, der zum Christentum übertrat und der den Christen Religionsfreiheit gewährte, der machte Jaffa zu einem Bischofssitz. Und im Mittelalter war Jaffa militärisch und für den Handel äußerst wichtig. Man kann das daran sehen, wie umkämpft die Stadt zur Zeit der Kreuzzüge war. Es gab eine Schlacht von Jaffa, 1192. Es gab einen Frieden von Jaffa, 1229. Und der Thronerbe des Königreichs Jerusalem, das die Kreuzfahrer errichtet hatten, der nannte sich immer Graf von Jaffa und Askalon. Sie sehen, was heute Tel Aviv ist, in seiner Bedeutung, das war damals Joppe in seiner Bedeutung. Übrigens kennen Sie Joppe auch noch woanders her, von den Jaffa-Orangen. Die haben Sie sicher alle schon mal gekostet. Und Sie kennen Joppe noch woher. Als Gott den Propheten Jona nach Ninive schickte, da wollte dieser nicht. Er machte sich zwar auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Es heißt in Jona 1, Vers 3, er wollte nach Tarschisch in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln wollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Wo ist er hingegangen? An den Hafen Israels, Joppe oder Jaffo oder Jaffa oder heute Tel Aviv, und ist nach Spanien losgesegelt. Gott brachte den Jona dann doch noch nach Ninive, und zwar mit Hilfe nicht eines Schiffes, sondern eines Fisches, aber die Geschichte kennen Sie ja. So, Jetzt wissen wir, wo Tabitha wohnte. In Tel Aviv oder damals Joppe. Was wissen wir sonst noch von Tabitha? Fast überhaupt nichts. Ob sie verheiratet war, wissen wir nicht. Ob sie Kinder hatte, ob sie selber verwitwet war, was für einen Beruf sie hatte. Die Bibel schweigt. Wir wissen von ihr fast überhaupt nichts, quantitativ gesehen. Aber das bisschen, was wir von ihr erfahren, das ist unheimlich gewichtig, qualitativ gesehen. Zwei Dinge sind es. Erstens, sie ist eine Christin, eine Jüngerin, wie es in unserem Text heißt. Das ist das einzige Mal, wo im Neuen Testament von einer Frau die grammatisch weibliche Form Jüngerin verwendet wird. Jüngerin bedeutet eigentlich Schülerin. Das kommt von dem Zeitwort Lernen, also eine Lernende. Tabitha ging bei Jesus in die Schule. Ihr erster Schultag, das war, als sie ihr Leben für Jesus geöffnet hat. Da hat sie sich sozusagen immatrikuliert. Als sie begriff, dass er ihr Retter ist und als sie sich ihm unterstellte, das war ihr erster Schultag. Da ist sie mit Stolz mit der Schultüte in die Schule spaziert. Und von da an war sie die Schülerin von Jesus für den ganzen Rest ihres Lebens. Sie hat sich überlegt, woran Jesus Freude haben könnte und hat sich bemüht, mit allen ihren Kräften bemüht, das in die Tat umzusetzen. Ihr Leben war sozusagen ein fortwährendes Praktikum an dieser Schule. Und was hat sie praktiziert? Sie praktizierte Nächstenliebe im allerbesten Sinn. Das ist das Zweite, was wir über sie erfahren. Tabitha war eine Wohltäterin, eine Art Mutter Teresa, würden viele heute sagen. Es heißt, sie tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Das setzt natürlich voraus, dass sie selber nicht zu den Bedürftigen gehörte. Tabitha war offensichtlich eine wohlhabende Frau. Um anderen so viele Kleider nähen zu können, muss man reich sein. Nur nähen leider nicht alle, die reich sind, anderen so viele Kleider. Paulus schreibt einmal seinem Mitarbeiter Timotheus, ermahne die Reichen, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Tabitha gehörte zu den Reichen und sie hat sich diese Mahnung zu Herzen genommen. Sie tat das sicher nicht, um Punkte im Himmel zu sammeln. Ein Kleid, ein Bonuspunkt, zwei Kleider, zwei Bonuspunkte, 50 Kleider, 50 Bonuspunkte. Nein. Ich glaube nicht, dass sie so gerechnet hat. Sie tat das einfach, weil sie mit den Witwen und den anderen bedürftigen Frauen Mitleid hatte. Die taten ihnen ihr aufrichtig leid. Sie hatte sie lieb und wollte ihnen helfen, so gut sie nur konnte. Das ist genauso eine Stelle, an der wir sehen können, wie gut sie in der Schule von Jesus aufpasste. Jesus hatte ja auch Erbarmen mit den Menschen gehabt. Vor allem eben mit den Benachteiligten, den Unterdrückten. Mit denen, die sich nicht selber helfen konnten. Und Tabitha hat sich von Jesus diesen liebevollen Blick für ihre Mitmenschen schenken lassen. Ein Auge dafür, wer Hilfe nötig hatte. Und das waren in jener Zeit vor allem die Witwen. Eine Witwe war damals besonders schutzlos und geriet schnell in die Armutsfalle. Besonders wenn sie kinderlos war oder wenn die Kinder noch klein waren und sie für sie sorgen musste oder wenn ihre Eltern schon gestorben waren und sie nicht mal mehr zurück ins Elternhaus konnte. Eine Witwe hatte keinen Mann mehr, der ihr Geld beschaffte. Sie hatte in der Regel keinen bezahlten Beruf erlernt. Staatliche Sozialhilfen gab es damals sowieso nicht. Und deswegen fordert Gott im Alten und im Neuen Testament wieder und wieder dazu auf, den Waisen und Witwen beizustehen. Und er warnt davor, ihre Lage blutig auszunutzen, sie auszubeuten und ihnen auch noch das bisschen zu nehmen, was sie haben. Nur ein paar Stellen, vier Stellen, zwei aus dem Alten, zwei aus dem Neuen Testament. In 2. Mose 22 sagt Gott, nutzt die Schutzlosigkeit der Witwen und Waisen nicht aus. Wenn ihr es dennoch tut und sie zu mir um Hilfe schreien, werde ich, der Herr, bestimmt darauf hören. In 5. Mose 15 sagt Gott, es wird immer Arme in eurem Land geben. Deshalb befehle ich euch, helft den Menschen großzügig, die in Armut und Not geraten sind. Jesus sagt in Lukas 20, hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie verschlingen den Besitz der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Darum erwartet sie ein besonders hartes Urteil. Und Jakobus schreibt in seinem Brief, echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott dem Vater bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht. Tabitha stand den Waisen und Witwen in ihrer Not bei. Ihre Frömmigkeit war echt und untadelig. Alle hatten sie gern, allen half sie, wie sie nur konnte. Tja, und dann wurde Tabitha krank und starb. Keine Ahnung, wie alt sie war sicher noch nicht hochbetagt. Man wusch den Leichnam, man bahrte ihn im Obergeschoss des Hauses auf, in dem sie gewohnt hatte. Wissen Sie, die Häuser hatten ja Flachdächer und bei sehr vielen Häusern hat man auf das flache Dach noch eine Art Dachkammer obendrauf gesetzt. Da war es ruhig, da konnte man sich als Familie oder mit einem Gast ungestört unterhalten oder man konnte Siesta machen. Sie erinnern sich, die Propheten Elia und Elisa im Alten Testament, wenn die ihre Besuchsreise machten in Israel, dann waren sie ab und zu auch von einer Frau, einer Witwe oder von einer reichen Frau eingeladen, einer Gönnerin, und die hatte ihnen auch so eine Dachkammer zur Verfügung gestellt, oben auf ihrem Haus. Und zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, wo trafen sich da die Jünger, bis sie den Heiligen Geist bekamen? Es heißt in Apostelgeschichte 1, sie kamen regelmäßig in einem großen Raum im Obergeschoss eines Hauses in Jerusalem zusammen. Sozusagen ihr Gottesdienstraum. Und wer weiß, vielleicht war dieser Raum, in dem jetzt die Tabitha aufgebahrt lag, bis dahin auch der Treffpunkt dieser kleinen Gemeinde von Joppe gewesen. Aber jetzt stehen die Christen und speziell die Witwen von Joppe um das Bett der Toten herum und weinen und klagen und trauern. Eins ist daran ein kleines bisschen ungewöhnlich, dass man die Tabitha überhaupt aufgebahrt hat. In der Regel wurden Tote so rasch wie möglich beerdigt. Und zwar einfach deshalb, weil die Verwesung bei der Hitze dort so schnell einsetzte. Aber sie haben sie nicht gerade beerdigt, sondern erstmal in das Obergemach gebracht. Und noch etwas Ungewöhnliches geschah. Die Christen haben zwei Männer so schnell sie konnten nach Lydda geschickt, zu Petrus, und haben den Apostel gedrängt, doch so rasch wie nur irgend möglich zu ihnen zu kommen. Petrus, einer von den 12 Aposteln, einer der Hauptdarsteller im Film der Apostelgeschichte, der machte gerade zu der Zeit auch so eine Art Rundreise durch Palästina, um die zu besuchen, die bereits an Jesus glaubten, und um noch mehr Menschen für Jesus zu gewinnen. Und exakt zu dem Zeitpunkt, als Tabitha starb, da hielt sich Petrus in Lydda auf. In Lydda traf er einen Mann, den Aeneas, der war gelähmt und schon seit 8 Jahren ans Bett gefesselt, konnte nicht mehr aufstehen. Petrus sagt zu ihm, Aeneas, Jesus heilt dich, steh auf und mach dein Bett. Und die Bibel sagt, im selben Augenblick konnte Aeneas aufstehen. Und dann heißt es weiter, alle Bewohner von Lydda und von der Scharon-Ebene sahen den Geheilten. Da wandten sie sich dem Herrn zu und glaubten an ihn. Also, das Gerücht hat sich natürlich rasend schnell verbreitet von dieser fantastischen Heilung. Klar, dass diese News auch den Christen in Joppe zu Ohren kam. Nachrichten haben sich damals fast genauso schnell verbreitet wie heute, auch ohne Telefon und Twitter. Übrigens, diesen Ort Lydda, den kennen Sie genauso wie Joppe. Den kennen Sie ganz besonders dann, wenn Sie schon mal in Israel waren, und viele von uns waren das. Dann landen Sie nämlich am Flughafen von Tel Aviv. Und wie heißt der Flughafen von Tel Aviv? Neuerdings heißt er Ben-Gurion-Flughafen, zu Ehren vom ersten Ministerpräsident. Früher hieß der Flughafen Lod. Und Lod ist nichts anderes als Lydda. Lod gleich Lydda, der Ort heißt Lydda oder Lod. Der heißt erst seit der Staatsgründung übrigens Lydda, vorher hieß er Lod. Und wenn Sie im Alten Testament lesen, wie Josua die Städte den einzelnen Stämmen zuteilt, da gibt es auch schon dieses Lod und das fällt an den Stamm Benjamin. Und das ist ein kleines Stückchen, etwa 20 Kilometer östlich von Das ist der Flughafen, wenn Sie es lesen können, Ben-Gurion Airport. Früher hieß er Airport Lod. Hier habe ich nochmal die Karte. Bei den anderen stand das nicht drauf. Hier steht Joppe und hier steht Lüda. Sehen Sie, es ist ein kleines Stückchen landeinwärts. Und der Flughafen von Tel Aviv ist genau hier gebaut, eben landeinwärts auf dieser, im Grunde auf der Straße, die dann nach Jerusalem führt. Hier. Warum haben die Christen von Joppe Tabitha nicht sofort beerdigt? Und warum haben sie Eilkuriere nach Lydda geschickt? Ich glaube, wir ahnen es, weil sie sich mit dem Tod dieser Wohltäterin einfach nicht abfinden wollten. Sie hofften auf ein Wunder. Sie hofften auf etwas völlig Unmögliches. Sie hofften auf Jesus. Sie hatten gehört, dass Petrus da war und dass er einen Gelähmten geheilt hatte, ganz in ihrer Nähe, nur 3 Stunden Fußmarsch entfernt. Petrus hatte es genau wie Jesus gemacht, als er noch auf der Erde war. Könnte Petrus dann nicht vielleicht am Ende, wer weiß, auch eine Tote wieder zum Leben erwecken, genau wie Jesus es gemacht hatte? Handelt denn Petrus nicht in der Kraft von Jesus, in der Kraft des Auferstandenen, des wieder lebendig gewordenen Jesus? Und hat Jesus das nicht seinen Jüngern aufgetragen? Genau das, Jesus hatte gesagt, geht hin und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, den gelähmten Aeneas, weckt Tote auf, vielleicht die tote Tabitha, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Petrus, komm so schnell du kannst, aber komm nicht, um eine salbungsvolle Trauerrede zu halten. Du sollst Tabitha nicht beerdigen, du sollst die Beerdigung verhindern. Wir hoffen, dass Jesus mit seiner Auferstehungskraft durch dich handelt. Petrus macht sich schnurstracks auf den Weg und in Joppe angekommen lässt er sich schnurstracks in das Zimmer auf dem Dach führen, wo die Verstorbene liegt. Das Zimmer ist schwarz von Menschen, erfüllt von lauten Weinen und Schluchzen. Alle drängen sich um Petrus. Guck mal hier, mein Kleid, das hat Tabitha genäht. Bei mir genauso, alles, was ich anhabe, hat Tabitha gemacht. Meine Kleider auch, meine auch, mit ihrer schönen Nähmaschine. Petrus begreift, hier ist jemand gestorben, der hat nicht für sich selbst gelebt. Jemand, der für die junge Gemeinde eminent wichtig war. Die Christen und die, ganz besonders die Witwen können sich gar nicht vorstellen, wie es jetzt ohne Tabitha weitergehen soll. Wenn ich mal sterben werde, ich werde mal sterben. Wenn Sie mal sterben werden, Sie werden mal sterben, wird um uns dann auch so getrauert? Ich weiß, man weint ja immer ein bisschen am Grab. Das gehört sich so. Die Stimmung ist danach. Auf dem Friedhof herrscht immer Regenwetter. Aber gäbe es dann auch Menschen, die wirklich um uns weinen, von Herzen, weil wir ihnen Gutes getan haben? Gäbe es auch Menschen, ohne die wir uns unser Leben gar nicht mehr vorstellen können? Gäbe es auch Menschen, die wir getröstet haben und die wir ermutigt haben, denen wir den Weg zu Jesus zeigen konnten, die bei uns ganz praktisch erlebt haben, was es heißt, dass Gott sie liebt? Wenn ich damals gestorben wäre in Joppe, hätten meine Mitchristen, meine Nachbarn, meine Freunde, meine Angehörigen den Petrus auch so bestürmt wie damals bei der Tabitha? Ein Zweifler oder ein Zyniker könnte jetzt sagen, was hat denn die Tabitha davon? Tod ist tot, die kriegt die Trauer und meinetwegen die Dankbarkeit ja doch nicht mehr mit. Oh doch, sie hat etwas davon. Und zwar genau die tote Tabitha hat etwas davon. Gott belohnt die Hingabe dieser Frau, auch noch dieser verstorbenen Frau. Gott lohnt auch noch nach dem Tod. Wenn sie keine Wohltäterin gewesen wäre, sondern ein Geizkragen, wenn sie sich ein schönes Leben gemacht hätte und die anderen ihrem Schicksal überlassen hätte, wenn sie vielleicht scheinheilig von Gottes Liebe gefaselt hätte, aber keinen Finger krumm gemacht und keinen Schweißtropfen vergossen hätte, um Gottes Liebe zur Tat werden zu lassen, meinen Sie, die Christen von Joppe hätten aufrichtig um sie getrauert? Und meinen Sie, die hätten 2 Boten nach Lydda geschickt, zu Petrus? Wozu denn? Da wäre keiner auf die Idee gekommen, Petrus zu holen und vielleicht wieder eine lebende Tabitha zu haben. Bei einem Geizkragen oder einem Miesepeter oder einem ewigen Nörgler oder einem Schlägertyp oder einem Herrschsüchtigen oder einem puren Egoisten, da ist jeder froh, wenn er nichts mehr mit ihm zu tun hat. Aber bei solch einer Wohltäterin wie Tabitha, da wäre es einfach wunderbar, wenn ihr Leben noch mal so lang dauern würde. Und deshalb bitten die Christen, Petrus zu kommen und etwas zu unternehmen. Sehen Sie, wie Gott belohnt? Und Petrus kommt. Und jetzt ist er da, aber was soll er unternehmen? Was will Gott in dieser Situation? Was kann Gott durch ihn tun? Er sieht die Tote, er hört das Zeugnis der vielen Lebenden, denen sie so unendlich viel Gutes getan hat. Er begreift, was für ein Rückschlag dieser Tod für die junge Gemeinde in Joppe bedeutet. Bitte, sagt er, geht alle aus dem Zimmer. Lasst mich mit Tabitha allein. Vielleicht hat sich Petrus daran erinnert, wie Jesus, sein Herr, damals vorgegangen ist, als er die kleine Tochter des Synagogenvorstehers Jairus wieder lebendig machte. Da war das Haus auch voller Menschen gewesen, die mit lautem Geschrei um das tote Kind trauerten. Jesus hat sie alle rausgeschickt. Er hat nur die Eltern noch im Zimmer gelassen und drei seiner Jünger. Und einer der drei war Petrus. Das hat er behalten, was damals vor sich ging. Jetzt ist es still auf dem Dach. So wie damals bei Jesus im Haus von Jairus. Petrus ist allein. Er kniet nieder. Er betet. Er redet mit seinem Herrn, mit Jesus. Er redet mit seinem Vater im Himmel. Was er betet, wird uns nicht gesagt, aber ich denke, es lässt sich ungefähr so zusammenfassen. Vater, wenn es dein Wille ist, dann mach Tabitha wieder lebendig. Und wie Petrus so betet, wird er mit einem Mal ganz ruhig. Er weiß, Gott will und wird jetzt eingreifen. Er richtet sich auf, er wendet sich zu der Toten. Er sagt, Tabitha, steh auf. Und Tabitha schlägt die Augen auf, wie jemand, der fest und tief geschlafen hat. Sie sieht Petrus vor sich stehen, sie setzt sich auf die Bettkante. Petrus reicht ihr die Hand und hilft ihr, aufzustehen. Es ist ein unerhörtes, ein unmögliches Wunder. Es ist das größte Wunder, was man sich überhaupt vorstellen kann, dass ein Toter lebendig wird. Dreimal hat Jesus einen toten Menschen wieder lebendig gemacht. Den jungen Mann von Nain, dessen Mutter ja auch eine Witwe war, die kleine Tochter von Jairus und seinen Freund Lazarus, den Bruder von Martha und Maria. Und jetzt hat auch Petrus jemand, der tot war, wieder zum Leben erweckt. Nein, es war nicht Petrus. Es war nach wie vor Jesus. Petrus war nur der Mittelsmann, das Werkzeug. Zu dem Aeneas hat er ja auch nicht gesagt, Aeneas, ich heile dich. Was hat er gesagt? Aeneas, Jesus heilt dich. Und genauso hier nicht, ich bring dich wieder zum Leben. Jesus bringt dich zum Leben. Was mir hier gefällt, so spektakulär es ist, dass die tote Tabitha die Augen aufschlägt, so unspektakulär ist das, was unmittelbar vorausgeht. Petrus murmelt keine Zauberformeln, er wiederholt nicht endlose Mantren, er nimmt keine magischen Handlungen vor, er berührt sie nicht, macht irgendwelchen Hokuspokus mit ihr. Ein Gebet, ein schlichter Befehl, das ist alles. Ein Befehl an eine Tote. Ein Befehl, den sie gar nicht hören kann. Also ein unmöglicher Befehl. Aber Petrus erwartet im Vertrauen auf Jesus, dass die Tote den Befehl befolgen wird. Tabitha, steh auf. Das ist übrigens fast tupfengenau der gleiche Befehl, den Jesus dem toten Mädchen im Haus von Jairus gegeben hat. Wissen Sie, was er gesagt hat? Das ist uns im O-Ton überliefert. Talitha kum. Oder in manchen Übersetzungen steht Talitha kumi, das ist eine andere Lesart, genau bedeutungsgleich. Talitha kum, Mädchen, steh auf. Markus 5, 41. Und jetzt auf Aramäisch, Tabitha kum. Nur ein Buchstabe ist anders. Ob Petrus auch darin Jesus ganz bewusst nachgeahmt hat, ob er sich auch darin so eng wie möglich an das Vorbild von Jesus halten wollte? Petrus war ja auch ein Jünger, ein Schüler, ein Lernender. Er war auch sein Leben lang in der Schule von Jesus und er war ein guter Schüler. Er hat seinem Lehrer ganz genau auf die Finger und auf den Mund gesehen. Und hier hat sich's bezahlt gemacht. Er wusste, wie er zu der Toten reden kann. Tabitha cum. Stellen Sie sich diesen Augenblick vor, wo Petrus sagt, steh auf. Also in dem Raum muss eine atemlose Spannung gewesen sein. Die Luft anhalten. Was wird jetzt geschehen? Und dann der erlösende Moment. Tabitha schlägt die Augen auf. Und stellen Sie sich vor, was das bedeutet. Das muss einem schlagartig klar werden. Nicht nur Petrus und Tabitha sind im Zimmer, Jesus ist im Zimmer. Jesus hat eingegriffen, er hat seine Macht bewiesen, er hat das getan, was kein Mensch, auch kein Apostel, auch kein Petrus je zustande bringt. Dieser Augenblick in dem stillen Dachzimmer ist das Gegenstück zu dem Augenblick mit Hananias und Sapphira, wo Petrus zu Hananias sagte, du hast Gott belogen. Sie erinnern sich, atemlose Stille beide Male. Wie wird Gott reagieren? Was wird er tun? Bei Hananias war es ein todbringender Augenblick. Bei Tabitha ein lebenbringender Augenblick. Bei denen, die mitbekommen haben, wie Hananias und Sapphira tot zu Boden sanken, da war Schreckensstarre, Furcht und Entsetzen. Bei den Witwen, die Petrus jetzt wieder ins Zimmer ruft, da ist unbeschreiblicher Jubel. Aber beide Male war den Anwesenden bewusst, dass Gott mit seiner ganzen Allmacht gegenwärtig war. Beides waren Augenblicke, wo Gott auf eine einzigartige Weise unmittelbar zugegen war. Beides waren Augenblicke, die eine tiefe Ehrfurcht vor Gott auslösten. Und hier heißt es dann noch zusätzlich, dass viele in der ganzen Region zum Glauben kamen. Eigentlich müsste ich jetzt noch etwas über solche unmöglichen Wunder sagen und was das denn bedeutet, wenn jemand vom Tod zum Leben erweckt. Aber das spare ich mir auf, es wird sonst zu spät. Und das mache ich bei der übernächsten Nebenrolle, der letzten. Wenn es heißt Fenstersturz von Troas, da kommt nämlich nochmal jemand zu Tode und kommt nochmal zum Leben zurück. Und da werde ich nochmal auf diese ganze Frage mit Wundern, ob man das überhaupt glauben kann und was denn das soll, dass Tote zum Leben zurückkommen, darauf nochmal eingehen. Grundsätzlich muss man einfach sagen, Wunder wären keine Wunder, wenn wir sie erklären könnten oder wenn wir sie womöglich bewerkstelligen könnten. Wunder sind sozusagen per Definitionem unmöglich. Unmöglich für unseren Verstand, unmöglich für unser Können. Aber wie Jesus einmal gesagt hat, bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Jetzt nur noch eins, das ist mir im Blick auf Wunder heute besonders wichtig. Wir sollen und dürfen Gott das Unmögliche zutrauen. Stellen Sie sich vor, die Christen von Joppe hätten von vornherein die Segel gestrichen und keine Boten nach Lydda geschickt. Ach komm, lassen wir den Petrus in Ruhe. Tod ist tot, da kann der auch nichts mehr dran ändern. Wenn wir den jetzt extra herbeizitieren, das gibt nur eine Riesenblamage für ihn und für uns. Wir stehen alle wie die Doofen da. Zum Glück haben sie anders gedacht. Zum Glück haben sie die Hoffnung nicht aufgegeben. Zum Glück haben sie Gott das Unmögliche zugetraut. Natürlich macht Gott nicht alle toten Christen wieder lebendig. Er macht die wenigsten toten Christen wieder lebendig auf dieser Erde. Das war eine Riesenausnahme, was da geschah. Auch für damals, als die Apostel noch lebten. Und doch ist es total wichtig, dass wir Gott solche Ausnahmen zutrauen, dass wir ihm alles zutrauen. Nicht yes, we can, aber yes, he can. Gott vermag alles. Wir sollen Gott alles zutrauen. Wir denken viel zu viel an das, was wir können oder was wir dann eben nicht können. Und das lähmt uns. Statt dass wir an das denken, was Gott kann. Und Gott kann alles. Und wenn wir daran festhalten, dann fällt es uns auch leichter, Gott zu vertrauen, auch dann, wenn er anders handelt, als wir es vielleicht gern hätten. Denn wir wissen dann, es liegt nicht daran, dass Gott ohnmächtig ist, sondern dass er uns in seiner Liebe und Weisheit einen anderen Weg führen will, als den, den wir für gut halten. Einen besseren Weg. Das war's eigentlich. Zum Abschluss möchte ich noch ein Beispiel dafür anführen, dass es sich lohnt, Gott das Unmögliche zuzutrauen. Auch heute. Aber dieses Beispiel führe ich nicht selber an. Das lasse ich euch meine Frau erzählen, bitte.
Ich setze meine Brille auf, dann wird es immer ernst. So sage ich das meinen Schülern. Sobald ich die Brille aufhabe, beginnt es. Okay, für meine Freunde und für unsere gesamte Familie ist das, was ich Ihnen jetzt erzähle, eine Sensation. Ich weiß nicht, ob es das auch für Sie ist, so ist das ja auch ein bisschen mit den Wundern. Die einen finden das einfach fantastisch und die anderen versuchen es zu erklären. Also für uns ist wirklich eine Sensation passiert und die möchte ich Ihnen jetzt weitergeben. Also mein Mann hat vorher in der Predigt erwähnt, dass ich vor vielen, vielen Jahren bei den Afas gearbeitet habe. Die leben am Horn von Afrika in der heißesten Gegend der Welt, in der Danakil-Wüste, Danakil-Senke, das ist im African Rift Valley. Die Temperaturen können dort sage und schreibe auf 60 Grad Celsius steigen. Deswegen trage ich oft, wenn es hier heiß ist, noch eine Jacke und sie staunen. Aber viel wichtiger ist, dass diese Leute, diese Afas oder Danakils, ganz, ganz strikte Muslime sind und es ungeheuer schwierig ist, ihnen von Jesus zu erzählen. Es kann sein, dass sie ihre Ohren einfach auf Durchzug stellen. Das haben sie oft bei mir gemacht, schon allein deswegen, weil ich eine Frau war und den Männern wahrhaftig nichts über Religion sagen durfte. Dann kann es sein, dass sie einen beschimpfen, dass sie richtig wütend werden. Es kann auch sein, das ist mir auch mal passiert, dass sie eine Weile zuhören und dann aufstehen und sagen, das ist alles Lüge, was du gesagt hast. Da habe ich mal eine Frauengruppe gehabt und ihnen von Jesus erzählt. Und solange ich von seinem Leben, seinen Wundern erzählte, waren sie ganz begeistert, haben immer mit dem Kopf genickt, denn Jesus bedeutet ja für sie viel. Als ich dann aber von der Auferstehung anfing, stand meine beste Freundin auf und sagte, jetzt hat die Esther eine Lüge erzählt, jetzt ist alles falsch. Und dann haben sie nicht mehr zugehört. Also solche Sachen konnten passieren. Dann wurde man manchmal auch öffentlich von der Moschee beschimpft und es wurde gesagt, diese Leute, mit denen dürft ihr nicht in Kontakt kommen, das sind Christen, die lehren euch was Falsches. Also es war zum Teil sogar sehr gefährlich. Vor 35 Jahren, als ich in der Ecke war, gab es vielleicht so eine Handvoll Gläubige. Wir haben immer mal gehört von dem und dem, aber ganz wenige Einzelne. Und da, in der Zeit waren schon viele missionarische Bemühungen gelaufen. Das war also nicht gerade erst der Anfang der Arbeit. Aber wir haben ja als Christen eine super Möglichkeit. Und das haben sicher auch die Christen da in Joppi gemacht. Wir können beten, wir müssen da nicht mit Waffengewalt rein und die Leute zwingen, das will Jesus auf keinen Fall, aber wir können beten. Und dann haben wir uns wirklich vorgenommen zu beten für diese Afas, weil wir kamen einfach nicht an sie ran. Haben, also ich jetzt spreche jetzt mal von mir, 35 Jahre jeden Tag, würde ich sagen. Also 365 mal 35, das sind ziemlich viele Gebete, nur von einer Person, da haben aber viele so gebetet. Und zwischendurch ging es mir manchmal so, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch manchmal geht, wenn Sie lange für eine Sache beten, ich habe gedacht, also ich höre jetzt einfach auf. Also Gott hat offenbar dieses Volk verworfen oder hat kein Interesse an dem Volk. Wenn man ungläubig ist, kommt man auf die abstrusesten Ideen. Und so ging es mir dann. Aber dann habe ich gedacht, nein, ich mache doch weiter. Und ich muss jetzt noch sagen, in den Jahren, während ich betete, hat sich schon immer mal der eine oder andere bekehrt. Aber es waren immer diese Einzelnen, die auch zum Teil dann große Schwierigkeiten kriegten, zum Teil auch wieder zurückfielen in die alte Religion. Und es war einfach nicht so richtig der Durchbruch, für den wir ja eigentlich gebetet haben. Und dann letzten Samstag, Sie haben es mir gar nicht angemerkt am Sonntag, aber am letzten Samstag war die Sensation. Ich war an der Jahreskonferenz von unserer Reach Across, also dieser Mission, die dort unten im AFA-Dreieck arbeitet. Und dann steht ein Missionar auf, der schon 13 Jahre lang dort gearbeitet hat, den wir sehr gut persönlich kennen, geht nach vorne und sagt so, und jetzt muss ich euch was erzählen, die AFAs. Die versammeln sich jetzt, und zwar nicht 10 oder 20, Hunderte, wir sprechen von Hunderten, sagt er. Sie versammeln sich, sie beten, sie lassen sich taufen, das ist was für einen Moslem, wenn er sich taufen lässt. Sie kommen zusammen und lesen die Bibel, sie haben richtig Gemeinschaft, sie sind eine christliche Gemeinde geworden, mit vielen hundert Leuten. Und das Tolle jetzt auch, Sie überlegen, Hilfe, woher kommt eigentlich diese Bibel? Also bis jetzt gibt es, wie schon erwähnt, das Neue Testament und Stellen aus dem Alten. Und sie überlegen jetzt, wer hat das eigentlich für uns gemacht? Und plötzlich merken sie, da haben jahrelang Christen für sie gearbeitet und für sie gebetet. Und das finden sie mega toll. Für uns ist das ein Wunder. Wir waren letztes Wochenende einfach nur high. Nur hat es niemand gemerkt. Aber in der Familie waren wir high. Und das wollte ich gerne mit Ihnen teilen.
Ja, jetzt beten wir noch miteinander. Unser Vater, wir danken dir, dass du und kein anderer Gott bist. Du bist der einzige, der wahre Gott, der lebendige Gott. Du bist stark, du bist liebevoll. Das lässt sich von keiner anderen Gottheit sagen. Alle anderen sind sowieso nur ausgedacht. Danke, dass du lebst und dass du möchtest, dass deine Geschöpfe leben. Auch wir, und zwar leben im vollen Maß. Nicht nur einfach unser Dasein haben, sondern dass wir glücklich sind, dass wir Frieden haben, dass wir für andere leben. Du hast uns das vorgemacht in deinem Sohn Jesus und wir möchten es dir nachmachen. Und ich danke dir, dass wir solche Beispiele haben wie das von Tabitha, die sich in deiner Schule wahrscheinlich völlig verändert hat. Wir sind ja alle von Haus aus Egoisten, aber sie wurde zu einer ganz und gar selbstlosen Person durch deine Gnade. Das kannst du auch aus uns machen. Herr, wir bestaunen dieses Wunder, dass ein toter Mensch wieder lebendig wird und denken, das sei das Allergrößte, das Undenkbarste. Aber es gibt ein Wunder, das noch viel größer ist und auch noch viel wichtiger in deinen Augen, nämlich, dass jemand, der tot ist in Sünde, deinen Ruf hört und wach wird und aufsteht. Das ist etwas, was wir Menschen von uns aus eben erst recht nicht hinkriegen. Wir sind viel zu viel befangen in unserer eigenen Welt. Wir haben viel zu wenig Interesse an dir. Unsere Kraft ist viel zu klein. Dass jemand anfängt, nach dir zu fragen und dann mit dir zu leben, das ist ganz und gar dein Werk, dein Können, Ausdruck deiner Liebe. Ich danke dir für alle, die hier sind und das erlebt haben und auch entschlossen sind, in deiner Schule zu bleiben. Und wenn jemand da ist, der noch außerhalb steht, lass ihn dich doch entdecken und erkennen und liebgewinnen und sein Leben dir anvertrauen. Amen.